Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören!
Nervensache, der Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu Nervensache, dem Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Ich bin Anne-Sophie Bisalski. Bevor es heute losgeht, möchte ich ein paar Worte in eigener Sache sagen. Im vergangenen Monat ist mein Stiefvater verstorben. Er war bereits seit vielen Jahren schwer an Demenz erkrankt und schon lange hat er kaum mehr gesprochen. Also er hat zum Schluss vergessen, wo er ist und er verstand auch nicht, was um ihn herum geschieht. Ihn in den letzten Jahren zu begleiten, hat mich spüren lassen, wie anstrengend und kräftezehrend eine neurologische Erkrankung für Betroffene und für ihre Angehörigen ist und wie wichtig es ist, diesen Weg nicht alleine zu gehen. Meine Mutter hatte über all die Jahre die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen auszutauschen und ein Netz der gegenseitigen Hilfe und Solidarität zu knüpfen. Und das hilft ihr auch jetzt noch, über den Verlust wegzukommen. Wir haben uns in der Familie deshalb dazu entschieden, anstelle von Blumen um eine Kondolenzspende an die Deutsche Hirnstiftung zu bitten. Das war vom Vorgehen her relativ einfach. Eine kurze Rücksprache mit Anne-Kathrin Pawelczyk, der Geschäftsführerin der Deutschen Hirnstiftung, hat gereicht. Und den Hinweis auf die Spendenmöglichkeit haben wir in die Traueranzeige sowie in die Trauerkarte integriert. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir so einen Beitrag leisten konnten, um die Arbeit der Deutschen Hirnstiftung zu unterstützen. Denn das wäre im Sinne meines Stiefvaters gewesen, einen Beitrag zu leisten, dass die schwere Erkrankung, an der er selbst litt, weiter beforscht wird und Betroffene sowie ihre Angehörigen eine Anlaufstelle haben, um sich zu informieren und Unterstützung zu finden. Ich erzähle euch das, liebe Hörerinnen und Hörer, um euch auf diese Form der Spende aufmerksam zu machen. Das Geld kommt genau dort an, wo es in der Erforschung und bei der Beratung von neurologischen Erkrankungen gebraucht wird. Übrigens, meine Arbeit an diesem Podcast sowie im Vorstand der Deutschen Hirnstiftung ist vollständig ehrenamtlich. Ich mache das einfach aus Überzeugung. Das heißt, Geld, das ihr spendet, landet nicht etwa bei mir, sondern ist wirklich für den guten Zweck bestimmt. Und damit zurück zur Folge. Ihr hört mich heute schon wieder in einem Solo-Podcast. Die Technik hat uns zuletzt einen Strich durch die Rechnung gemacht und die nächste Interviewfolge muss etwas verschoben werden. Nicht so schlimm. Das gibt mir nämlich die Möglichkeit, eine Art Grundlagenfolge vorne anzustellen und zuerst zu liefern. Am Erscheinungstag dieser Folge, nämlich dem 8. Juni 2026, ist der Weltgehirntumortag. Das nehme ich zum Anlass, mir das Thema Gehirntumor mit euch etwas genauer anzuschauen. Und beim nächsten Mal, wenn die Technik dann mitspielt, werden wir das Thema vertiefen, dann auch mit der Geschichte eines Betroffenen sowie einer ganz besonderen Spezialistin für Neuroonkologie, nämlich Frau Professor Corinna Seliger-Behme. Aber heute eben noch ganz allein mit mir. Oder nein, nicht ganz allein. Ich konnte meinen Mann verpflichten, ein paar Textpassagen einzusprechen. Und zwar unter anderem von Wolfgang Herrndorf. Wolfgang Herrndorf, den Namen haben vielleicht manche von euch schon mal gehört, das war ein deutscher Schriftsteller, Maler, Illustrator und Karikaturist. Wolfgang Herrndorf litt an einem bösartigen Gehirntumor, einem Glioblastom. Er beschrieb über 3 Jahre hinweg sein Leben und seine Beschwerden in dem berühmten Buch und Blog Arbeit und Struktur. Wolfgang Herrndorf beging am 26. August 2013 am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal Suizid. Sein Vermächtnis gewährt einen einzigartigen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt eines Hirntumorpatienten. Deshalb möchte ich ihm bei diesem ja, durchaus schweren Thema, eine Stimme geben.
14.03.2010, 11 Uhr. Arzttermin bei Gott. Er versteckt sich hinter dem Nom de Plume Professor 3. kurz vor der Rente oder drüber, Jahrzehnte an Erfahrung, arbeitet 12 Stunden am Tag, jeden Tag, schiebt mich am Sonntag in der Sprechstunde dazwischen, Wartezimmer voll mit Hirntumoren, die sein Loblied singen, inoperable Gliome, die er operiert hat, vor 9 Jahren. Der erste Arzt, der redet, wie mir das gefällt, in Zahlen, in Prozenten, in Wahrscheinlichkeit und Wirkungsgrad, auch in Graden der Wirkungslosigkeit. 80% der Bestrahlten zeigen überhaupt keine Wirkung, null. Lediglich Spätfolgen in 2 bis 4 Jahren. Dass er überhaupt mit Spätfolgen rechnet, bis heute Morgen war ich nicht sicher, ob ich im Sommer noch da bin. Weitere Zahlen, die ich nicht kannte. Tumor war 8 cm groß, gewachsen in 6 Monaten. Er nimmt sich Zeit, erklärt mir alles, gibt mir zum Abschied die Hand und zieht mich gleichzeitig mit dem Händedruck aus dem Sprechzimmer, nächster Patient. In der U-Bahn vor Glück außer mir.
Das Thema Hirntumore ist für die meisten von uns mit sehr viel Angst verbunden. Und das ist auch verständlich. Kaum eine neurologische Erkrankung wirkt so bedrohlich, weil das Gehirn eben unser Denken, unsere Sprache, unsere Bewegung und letztlich auch unsere Persönlichkeit steuert. Dazu kommt, dass viele Menschen Geschichten von schweren Krankheitsverläufen kennen oder den Begriff Hirntumor sofort mit etwas Unheilbarem verbinden. Aber, und das ist mir für diese Folge besonders wichtig, Hirntumor ist nicht gleich Hirntumor. Es gibt sehr viele unterschiedliche Tumorarten, die sich teilweise ganz erheblich unterscheiden. Darin, wie schnell sie wachsen, welche Beschwerden sie verursachen, wie sie behandelt werden können und auch darin, wie die Prognose aussieht. Und nicht jede Diagnose bedeutet automatisch ein unmittelbares Todesurteil. Viele Patientinnen und Patienten, auch mit bösartigen Tumoren, leben über mehrere Jahre hinweg mit ihrer Erkrankung, teilweise mit sehr guter Lebensqualität. Genau deshalb lohnt es sich, das Thema einmal in Ruhe und ohne Panik genauer anzuschauen. Und genau das machen wir heute. Also lasst uns starten mit der Frage, was ist eigentlich ein Hirntumor? Der Begriff Hirn ist uns allen klar, ich glaube, dem brauche ich nicht mehr erklären. Aber was bedeutet das Wort Tumor? Tumor bedeutet zunächst einmal einfach nur so viel wie Raumforderung oder Gewebeneubildung. Also ganz allgemein, da ist etwas, was an dieser Stelle anatomisch eigentlich nicht hingehört. Und ein Hirntumor ist eben eine Gewebeveränderung im Bereich des Gehirns oder des zentralen Nervensystems. Manche Tumore wachsen sehr langsam, sind gut abgrenzbar und können teilweise vollständig operativ entfernt werden. Manchmal, wie beispielsweise bei sogenannten Meningiomen, das sind Tumore, die von der Hirnhaut ausgehen, kann es sogar je nach Lage und je nach Größe sein, dass die Tumore einfach beobachtet werden und gar nicht unbedingt entfernt werden müssen, weil von ihnen keine große Gefahr ausgeht. Andere Tumore wachsen aggressiv, infiltrieren das umliegende Hirngewebe und sind deutlich schwieriger zu behandeln. Hirntumore unterscheiden sich durch das Gewebe, von dem sie ausgehen. Um das zu verstehen, muss man sich kurz anschauen, aus welchen Zellen unser Nervensystem überhaupt besteht. Als erstes denken wir dabei an Nervenzellen, also sogenannte Neurone. Das sind die Zellen, die Informationen weiterleiten, miteinander kommunizieren und letztlich alles ermöglichen, was unser Gehirn ausmacht. Denken, Erinnern, Sprache, Bewegung oder auch Gefühle. Aber Neurone sind tatsächlich nur ein Teil des Ganzen. Im Gehirn gibt es außerdem eine große Anzahl sogenannter Gliazellen. Diese Zellen unterstützen und versorgen die Nervenzellen, stabilisieren das Gewebe, bilden Schutzschichten um Nervenfasern und übernehmen wichtige Aufgaben für den Stoffwechsel und das Immunsystem des Gehirns. Und genau aus diesen unterschiedlichen Geweben im Gehirn können auch unterschiedliche Tumore entstehen. Wenn ein Tumor zum Beispiel aus diesen Gliazellen hervorgeht, spricht man häufig von einem Gliom. Dazu gehören auch besonders aggressive Tumorarten wie das Glioblastom, an dem Wolfgang Herrndorf litt. Hirntumoren können aber ebenso aus den Hirnhäuten, also den Meningen, entstehen, das hatte ich ja schon gesagt, die Meningiome, oder aus Zellen der Hirnnerven. Dann sprechen wir von Schwannomen oder Neurinomen. Und das zugrunde liegende Gewebe hat großen Einfluss auf die Dignität, also sozusagen den Charakter des Tumors. Je nachdem, aus welchen Gehirnzellen Tumore entstehen, wachsen sie unterschiedlich schnell, verursachen unterschiedliche Symptome und benötigen teilweise ganz unterschiedliche Therapien. Die Tumore, über die ich jetzt gesprochen habe, nämlich die, die aus Zellen des Gehirns selbst oder aus seiner direkten Umgebung entstehen, die nennt man primäre Hirntumore. Eine andere große Gruppe sind die sekundären Hirntumore. Sekundäre Hirntumore sind beispielsweise Hirnmetastasen. Das bedeutet, der ursprüngliche Krebs sitzt eigentlich an einer ganz anderen Stelle im Körper, zum Beispiel in der Lunge, der Brust oder der Haut. Und einzelne Tumorzellen haben sich dann über das Blut im Gehirn angesiedelt. Tatsächlich sind solche Metastasen insgesamt sogar häufiger als primäre Hirntumoren. In der Notaufnahme kommt es leider mitunter auch vor, dass die Patienten aufgrund von Hirnmetastasen neurologische Symptome bekommen und sich dann notfallmäßig vorstellen. Wir sehen dann in der Bildgebung, dass es sich am ehesten um Hirnmetastasen handelt und müssen die Patienten darüber aufklären, dass sie an einer bislang nicht aufgefallenen Krebserkrankung leiden, die sich noch dazu bereits in das zentrale Nervensystem verbreitet hat. Solche Gespräche stellen eine massive Belastung für beide Seiten dar und ich nehme mir diese Ereignisse oft sehr zu Herzen. Zum Glück kommt das nicht so häufig vor. Lasst uns als nächstes über die Beschwerden sprechen, die Hirntumore auslösen können. Auch hier gilt wieder, es gibt nicht die eine typische Symptomkombination. Die Beschwerden hängen vor allem davon ab, wo der Tumor sitzt, wie schnell er wächst und wie viel Druck er im Schädel verursacht. Denn das Gehirn liegt in einem knöchernen Schädel, das ist uns auch allen klar, also in einem Raum, der sich nicht einfach ausdehnen kann. Alles, was dort zusätzlich Platz einnimmt, also eben auch ein Tumor, kann deshalb Druck auf umliegende Hirnstrukturen ausüben.
Es beginnt im Februar mit 5 Bier und einem Kater am nächsten Tag. Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen halten die Woche über an und ich schleppe mich nachts zu den Resten abgelaufener Schmerzmedikamente, die noch im Haus sind, und werfe sie der Reihe nach mit zunehmender Stärke ein, beginnend bei Aspirin. Nichts wirkt. Tagsüber habe ich mit der linken Hand, wie zuletzt oft, meine Teetasse umgekippt und in die Tastatur geschüttet, sodass mein Computer nicht mehr funktioniert. Ich gehe zurück ins Bett. Die Kopfschmerzen verschwinden und kommen noch heftiger wieder. Weil ich gleichzeitig neurologische Ausfälle erinnere, zweimal mit der linken Schulter an einer Säule hängen geblieben, 1,5 Meter vor den Stuhl gesetzt, gehe ich schließlich zum Hausarzt.
Viele Patientinnen und Patienten berichten zunächst über eher unspezifische Symptome. Dazu gehören zum Beispiel Kopfschmerzen, Übelkeit, Konzentrationsprobleme oder eine ungewöhnliche Müdigkeit. Gerade Kopfschmerzen machen natürlich vielen Menschen Angst. Wichtig ist aber auch, die allermeisten Kopfschmerzen haben nichts mit einem Hirntumor zu tun. Typisch problematisch wird es eher dann, wenn Beschwerden neu auftreten, sich deutlich verändern oder neurologische Ausfälle dazukommen. Und damit sind wir bei den Symptomen, die für uns in der Neurologie besonders wichtig sind. Je nachdem, welche Hirnregion betroffen ist, können ganz unterschiedliche Funktionen gestört werden. Liegt der Tumor beispielsweise in einem Bereich, der für die Sprache zuständig ist, dann kann es zu Wortfindungsstörungen oder Sprachproblemen kommen. Sind motorische Zentren betroffen, können Lähmungen oder Gangstörungen auftreten. Manche Menschen bemerken Sehstörungen, Gefühlsstörungen oder Veränderungen der Persönlichkeit und des Verhaltens. Auch Schwindel oder eine Hörstörung können Hinweis auf einen Hirntumor geben. Ein besonders häufiger Grund, warum Hirntumoren entdeckt werden, sind epileptische Anfälle. Gerade bei langsam wachsenden Tumoren kann ein erstmaliger epileptischer Anfall sogar das erste Symptom sein. Und manchmal entwickeln sich die Beschwerden sehr schleichend. Angehörigen fällt dann vielleicht zuerst auf, dass jemand vergesslicher wird, sich charakterlich verändert oder im Alltag plötzlich Schwierigkeiten hat, die vorher nie da waren. Das macht Hirntumoren auch diagnostisch manchmal wirklich schwierig. Die Symptome können extrem unterschiedlich sein und anfangs durchaus unspezifisch wirken. Und natürlich ist nicht jeder Kopfschmerz, Schwindel oder eine Gehörstörung Hinweis auf einen Gehirntumor. In 99% der Fälle haben solche Symptome ganz andere Ursachen. Wenn allerdings ein entsprechender Verdacht besteht, kommt relativ schnell die Bildgebung ins Spiel.
Im Krankenhaus wird ein CT gemacht und ich liege im Bett, als Dr. S. kommt und mir das CT zeigt und von einer Raumforderung spricht. Ich frage, ob wir das Wort nicht besser durch Tumor ersetzen wollen, aber er bleibt, wie auch die anderen Ärzte in den folgenden Tagen und Krankenhäusern, lieber bei Raumforderung. Ich strecke meine Hand wortlos nach hinten, er ergreift sie und drückt sie einige Sekunden lang.
Das CT, also die Computertomographie, kennt ihr sicherlich schon aus meinen anderen Folgen, denn darauf kommen wir in der Neurologie tatsächlich relativ schnell zurück. Und das hat einen einfachen Grund. Mithilfe der CT-Bildgebung können wir innerhalb weniger Minuten einen ersten Blick in den Kopf eines Patienten werfen und akute Beschwerden besser einschätzen. Das bedeutet, Wenn sich jemand in der Notaufnahme mit neurologischen Symptomen vorstellt und wir den Verdacht haben, dass eine Raumforderung im Gehirn dahinter stecken könnte, dann ist das CT meistens eine der ersten Untersuchungen, die wir anfordern. Wie genau sich ein Hirntumor im CT darstellt, ist natürlich sehr unterschiedlich. Das hängt davon ab, um welche Tumorart es sich handelt, wie schnell der Tumor wächst und an welcher Stelle im Gehirn er liegt. Bei schneller wachsenden Tumoren sieht man häufig, dass sie von einem sogenannten Ödem umgeben sind, also einer Wassereinlagerung im umliegenden Hirngewebe. Im CT-Bild findet sich dann ein ausgedehntes, dunkles Areal um den Tumor herum. Dieses Ödem ist manchmal auch das, was eigentlich erst die Beschwerden verursacht. Es bildet nämlich einen zusätzlichen Druck auf das gesunde Gehirngewebe und dadurch können andere Hirnstrukturen verdrängt werden. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass das Gehirn regelrecht zur Seite oder nach unten gedrückt wird. In der Bildgebung spricht man dann manchmal von einer sogenannten Mittellinienverlagerung, nämlich wenn eine Gehirnhälfte zur Seite verschoben wird. Im schlimmsten Fall kann sich das Gehirn den einzigen freien Weg suchen, nämlich nach unten in Richtung des Rückenmarks. Man spricht dann von einer Einklemmung von Gehirnstrukturen und das stellt ein hochgefährliches Erkrankungsbild dar. Natürlich tritt dieses extreme Krankheitsbild seltener auf, aber es kann eben vorkommen und die CT-Bildgebung kann uns da einen wichtigen Einblick geben.
Hey, schmeiß die alten Aufklärungsflyer und Handouts weg. Ob Shared Decision Making, Patientenaufklärung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder das Lernen in der medizinischen Ausbildung. Die PraxP, unser cloudbasiertes und voll digitalisiertes Lernkonzept für das Gesundheitswesen. Lass dich unverbindlich beraten. kontakt@klinisch-relevant.de.
Ein Gehirnödem lässt sich häufig sehr effektiv durch die Gabe von Cortison behandeln, weshalb das in vielen Fällen eine der ersten Therapiemaßnahmen ist, die bei den Patienten auch häufig rasch eine Verbesserung der Symptome hervorrufen. Ein weiterer wichtiger Teil der Diagnostik von Hirntumoren ist dann die MRT-Bildgebung. Mithilfe der Magnetresonanztomographie können wir noch besser beurteilen, wie groß der Tumor ist, aus welchem Gewebe er möglicherweise entsteht, wie stark er das umliegende Gehirn infiltriert und ob bestimmte Hirnregionen betroffen sind. Außerdem kann uns die Gabe von Kontrastmittel im MRT zeigen, wie aktiv ein Tumor biologisch ist oder ob die Blut-Hirn-Schranke gestört ist. Manche Tumoren nehmen Kontrastmittel sehr deutlich auf, andere wiederum kaum. Auch das gibt also wichtige Hinweise darauf, um welche Art von Tumor es sich handeln könnte. Und trotzdem ist es wichtig zu verstehen, selbst moderne Bildgebung kann uns zwar oft eine starke Verdachtsdiagnose liefern, aber in manchen Fällen noch keine endgültige Sicherheit geben. Die endgültige Diagnose entsteht meistens erst durch die Untersuchung des Tumorgewebes selbst. Das bedeutet, häufig muss eine Gewebeprobe entnommen werden, entweder im Rahmen einer Operation oder durch eine sogenannte Biopsie. Da kommt dann die Neurochirurgie ins Spiel. Vielleicht habt ihr schon mal das Wort stereotaktische Biopsie gehört? Eine stereotaktische Biopsie ist ein minimalinvasiver neurochirurgischer Eingriff, bei dem mithilfe einer präzisen dreidimensionalen Bildnavigation ganz gezielt eine kleine Gewebeprobe aus einem Hirntumor herausgenommen werden kann. Das entnommene Gewebe wird anschließend von Pathologinnen und Pathologen unter dem Mikroskop untersucht und zusätzlich molekular analysiert. Und genau diese molekulare Diagnostik hat die Neuroonkologie in den letzten Jahren enorm verändert. Heute schaut man nämlich nicht mehr nur darauf, wie ein Tumor aussieht, sondern auch darauf, welche genetischen Veränderungen in den Tumorzellen vorliegen. Bestimmte Mutationen in den Tumorzellen können nämlich Hinweise auf die Prognose geben oder auch beeinflussen, welche Therapien sinnvoll sind. Dadurch wird die Behandlung von Hirntumoren immer individueller und präziser. Ich fasse die wichtigsten Schritte der Diagnostik nochmal kurz zusammen. Als erstes ist eine CT-Bildgebung relevant, damit wir sehen können, was im Kopf des Patienten oder der Patientin überhaupt los ist. Ein zweiter Schritt, um einen Tumor genauer einschätzen zu können, ist die Magnetresonanztomographie, also MRT. Einen dritten Schritt stellt die Gewebebiopsie dar, die kann im Rahmen einer Operation oder durch eine stereotaktische Biopsie gewonnen werden. Und die wird dann eben pathologisch unter dem Mikroskop und in der molekularen Diagnostik untersucht. Und nun kommen wir direkt zum Thema Therapie. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Therapie eines Hirntumors ziemlich komplex ist. Weil, ich hatte es ja glaube ich erwähnt, Hirntumor ist nicht gleich Hirntumor. Die WHO unterscheidet mittlerweile weit über 100 verschiedene Tumorarten des zentralen Nervensystems, die sich biologisch teilweise ganz erheblich voneinander unterscheiden. Und entsprechend unterschiedlich sind auch die Behandlungsmöglichkeiten. Je nach Tumorart, Lage, molekularen Eigenschaften und Krankheitsstadium kommen ganz verschiedene Therapieansätze in Frage. Von Operationen über Bestrahlung und Chemotherapie bis hin zu modernen, zielgerichteten oder immunologischen Therapien. Deshalb werde ich euch jetzt erstmal die grundlegenden Prinzipien erklären, die in der Behandlung von Hirntumoren eine wichtige Rolle spielen. Ich kann dabei nicht auf alles eingehen, weil vieles einfach hochspezialisierte Therapien sind, in die ich selbst wenig Einblick habe. Bei vielen Tumoren gilt erstmal, dass man die Symptome reduziert, die den oder die Betroffene belasten. Ich hatte ja schon gesagt, dass Cortison beispielsweise eine wichtige Rolle spielt, um ein mögliches Ödem zu reduzieren. Danach stellt sich die Frage, ob es möglich ist, den Tumor operativ zu entfernen.
Morgens am 19. Februar ist die OP. Beruhigungsmittel brauche ich nicht, ich bin vollkommen ruhig. Der Anblick der Apparate beruhigt mich. Mein Vertrauen in die Wissenschaft war immer grenzenlos. Sie können nicht alles, aber sie versuchen es.
Für die operative Entfernung eines Hirntumors spielt neben der Größe und der Art des Tumors natürlich insbesondere die Lage eine Rolle. Ihr könnt euch das sicher vorstellen. Manche Tumore sind verhältnismäßig leicht operativ zu erreichen, weil sie beispielsweise von der Hirnhaut ausgehen und Gehirngewebe zwar stören, aber eben nicht schädigen. Andere Hirntumore liegen tief im Innern des Gehirns, in direkter Nachbarschaft lebenswichtiger Bereiche. An die kommt man nur sehr schwierig dran oder es kann zu gefährlich sein, sie zu entfernen. Das Beste wäre es natürlich, wenn man jeden Hirntumor einfach vollständig entfernen könnte. Leider gelingt das nicht immer. Es gibt Hirntumore, die zum Beispiel sehr nah an wichtigen Sprach- oder Bewegungszentren liegen. Dann ist es das Ziel, möglichst viel Tumorgewebe zu entfernen, ohne wichtige Funktionen zu gefährden. Wahrscheinlich habt ihr schon mal in diversen Arztserien gesehen, wie jemand am Gehirn operiert wird, während er oder sie wach ist und Fragen beantwortet. Das gibt es tatsächlich. Diese Methode nennt sich Wachoperation und sie soll den OperateurInnen dabei helfen, die Funktion von Sprach- oder Bewegungszentren während des Eingriffs live zu testen und so neurologische Schäden zu vermeiden. Natürlich ist das keine alltägliche Operation und die meisten PatientInnen schlafen während der Operation einfach durch. Aber das Verfahren zeigt, welche Möglichkeiten bestehen, um Betroffene so schonend wie möglich zu operieren. Nach der Operation folgt je nach Tumorart häufig eine weitere Behandlung, zum Beispiel eine Bestrahlung oder eine Chemotherapie. Beginnen wir mal mit der Bestrahlungstherapie.
22.03.2010, 13.50 Uhr. Beginn der Bestrahlung im Klinak 3 der Charité. Schönes Gerät. Könnte für meinen Geschmack noch futuristischer sein. Der Kopf wird in der vor 2 Wochen hergestellten Maske fixiert, die Kanone wandert um den Tumor herum und verschießt aus verschiedenen Winkeln hochenergetische Photonen mit 1,5 Gray. 2-mal täglich. Dann piepst es, dann werde ich gedreht, dann piepst es wieder. Und wenn die Assistentin unter großem Applaus das schwarze Tuch von der Kiste zieht, ist der Krebs verschwunden.
Die Bestrahlung funktioniert vereinfacht so, dass die Strahlung sehr präzise auf die Tumorzellen fokussiert wird. Es handelt sich dabei um ionisierende Strahlung, die die rege Zellteilung in den Tumorzellen stört, was dazu führt, dass sie sich nicht weiterentwickeln können und letztlich absterben. Neurone, ihr erinnert euch, die Nervenzellen im Gehirn teilen sich kaum oder nur sehr schwach, deshalb reagieren sie deutlich weniger empfindlich auf die Strahlung als beispielsweise Tumorzellen. Ganz ohne Auswirkungen auf das gesunde Gehirn bleibt eine Bestrahlung allerdings nicht. Die Gliazellen, also das Stütz- und Versorgungsgewebe des Gehirns, werden von der Strahlung in Mitleidenschaft gezogen, was zu Flüssigkeitsansammlungen im Gehirngewebe und damit zu Kopfschmerzen und Müdigkeit, schlimmstenfalls aber auch zu kognitiven Einbußen führen kann.
22.04.2010, 11.07 Uhr. Zu meiner Überraschung ist die Strahlentherapie heute schon zu Ende. Ich hatte nicht mitgezählt. 41 Termine, 60 Gray. Ein bisschen Haarausfall, eine Schwummrigkeit und die letzten Tage mitunter Konzentrationsstörungen, mitunter starke Konzentrationsstörungen. Offenbar zeige ich wieder die falsche Reaktion. Ich freue mich nicht. Ich mochte es, dass da auf diese Stelle in meinem Kopf geschossen wurde.
Um zu viel Schädigung des umliegenden Gehirngewebes zu vermeiden, wird heute häufig das sogenannte Gamma-Knife-Verfahren angewandt. Hierbei schießen hunderte schwache Strahlen aus verschiedenen Winkeln zielgenau auf den Tumor. Nur im Fokus addiert sich die Strahlung zu einer tödlichen Dosis für den Tumor, während das umliegende gesunde Gehirngewebe und die Neurone fast nichts abbekommt. Also, so funktioniert im Groben die Bestrahlungstherapie. Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Therapie ist nun noch die Chemotherapie. Das Prinzip hinter der Chemotherapie ähnelt grundsätzlich dem der Bestrahlung. Chemotherapeutika greifen gezielt in den Vermehrungszyklus von Zellen ein und blockieren deren Teilung. Da Tumorzellen sich sehr ausgiebig und quasi permanent teilen, reagieren sie extrem empfindlich auf diese chemische Störung und sterben ab. Um eine Chemotherapie jedoch bis in das Gehirn zu schleusen, muss sie bestimmte Eigenschaften haben. Sonst bleibt sie an der Blut-Hirn-Schranke hängen. Die Blut-Hirn-Schranke ist so eine Art Türsteher, der das Gehirn vor Giftstoffen schützt. Um ihn zu überwinden, müssen Chemotherapeutika beispielsweise fettlöslich sein oder nur sehr kleine Moleküle aufweisen. Eines der bekannten Medikamente, bei denen das wunderbar klappt, ist Temozolomid, das heute insbesondere als Chemotherapeutikum beim Glioblastom angewandt wird.
30.03.2010, 13.09 Uhr. 6 Kohlenstoff, 6 Wasserstoff, 6 Stickstoff, 2 Sauerstoff zu 2 Ringen gebogen. Temozolomid. 5 Tabletten, 1.189,17 €. Danke, AOK.
Übrigens werden Chemotherapie und Bestrahlung in vielen Fällen kombiniert. Das nennt sich dann Radiochemotherapie. Die Idee dahinter: Die Chemotherapie macht die Tumorzellen im Gehirn quasi empfindlicher, sodass die anschließende oder auch gleichzeitige Bestrahlung noch viel zerstörerischer wirken kann. In den letzten Jahren wird außerdem zunehmend an zielgerichteten Therapien und immunologischen Behandlungsansätzen geforscht.
Sun Tzu sagt: Wenn du den Feind kennst und dich selber kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten.
Ja, danke. Aber das stimmt im Grunde genommen natürlich schon. Genau das macht die moderne Medizin. Es wird ganz genau untersucht, welche Eigenschaften ein Tumorgewebe hat, um dann gezielt anzugreifen. Mit einer sogenannten Target-Therapie, ganz zielgerichtet, mitten in die Schwachstellen des Tumors.
29.03.2010, 12.30 Uhr. Termin bei Professor Moskop und ein Treffer im Genlotto. Ich hab die scheiß Methylgruppe. Ich bin hypermethyliert. Der entscheidende Marker, ob der Körper auf Temodal wahrscheinlich überhaupt anspricht. Jetzt fick ich dich in deinen kleinen, gottlosen, unhypermethylierten Arsch, du Dreck von einem Krebs. Die Wahrscheinlichkeit war 45%. Die Folge? Ein paar Wochen oder Monate. Statistisch. Statistisch ist es aber auch so, nach 2 Jahren wird die Kurve flach.
Okay, soweit so gut. Der Tumor wurde entdeckt. Mit Hilfe von CT- und MRT-Bildgebung sowie in manchen Fällen einer stereotaktischen Biopsie oder Operation konnte geklärt werden, um welchen Tumor es sich handelt. Dann wird zielgerichtet therapiert. Also zum Beispiel mit einer operativen Entfernung oder einer Bestrahlung und Chemotherapie. Immer natürlich individuell angepasst und mit dem Ziel, den Tumor vollständig loszuwerden oder zu zerstören. In manchen Fällen aber auch einfach mit dem Ziel, Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität der Betroffenen möglichst lange aufrechtzuerhalten. Dann spricht man von einer supportiven Therapie. Hierzu gehören neben Medikamenten wie Cortison gegen Hirnödeme auch Medikamente gegen epileptische Anfälle oder eine gezielte Schmerztherapie. Auch Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie oder psychoonkologische Unterstützung spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Behandlung von Hirntumoren ist also immer eine Teamarbeit, in die nicht nur unterschiedliche Fachrichtungen wie die Neurologie und Neuroonkologie, Radiologie, Strahlentherapie, Neurochirurgie und Pathologie eingebunden sind, sondern natürlich auch mehrere therapeutische Disziplinen. In vielen Kliniken werden Fälle in sogenannten neuroonkologischen Tumorboards gemeinsam besprochen, um möglichst individuell die beste Therapieentscheidung zu treffen. Und trotzdem bleibt die Diagnose eines Hirntumors natürlich für viele Betroffene und Angehörige eine enorme Belastung. Medizinisch, emotional und oft auch sozial. Umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, über diese Erkrankung offen zu sprechen und besser zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Nicht Teil seines Blogs, aber auch ein Vermächtnis Wolfgang Herrndorfs, ist ein Resümee, das er uns zum Ende seines Lebens hinterlassen hat.
Ich kann kein Instrument spielen. Ich kann keine Fremdsprache. Ich habe den Vermeer in Wien nie gesehen. Ich habe nie einen Toten gesehen. Ich habe nie geglaubt. Ich war nie in Amerika. Ich stand auf keiner Bergspitze. Ich hatte nie einen Beruf, ich hatte nie ein Auto. Ich bin nie fremdgegangen. 5 von 7 Frauen, in die ich in meinem Leben verliebt war, haben es nicht erfahren. Ich war fast immer alleine. Die letzten 3 Jahre waren die besten.
Nicht alle Hirntumoren töten, so wie es das Glioblastom tut. In vielen Fällen ist das Wachstum langsamer, die Beschwerden sind geringer. Viele Hirntumore können wir heute vollständig entfernen oder in eine dauerhafte Remission zwingen. Die Entwicklungen in der Neuroonkologie sind beeindruckend. Die Deutsche Hirnstiftung setzt sich dafür ein, Forschung auch in diesem Bereich der Neurologie zu unterstützen und den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Daneben unterstützen wir Patienteninitiativen und Selbsthilfegruppen, ebenso wie junge Medizinerinnen und Mediziner, die sich im Bereich der Neurologie engagieren. Schaut also gerne mal auf unserer Homepage vorbei, www.hirnstiftung.org, und lasst gerne eine Spende da oder werdet Mitglied, denn ohne eure Unterstützung werden wir diese wichtige Arbeit nicht weiterführen können. Hiermit bedanke ich mich nochmal ganz herzlich beim Rowohlt Berlin Verlag, der mir die Ausstrahlung der Textpassagen von Wolfgang Herrndorf genehmigt hat. Arbeit und Struktur ist im Rowohlt Berlin Verlag erschienen und auch als Taschenbuch und E-Book erhältlich. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Ein großer Dank geht außerdem an meinen Mann Jasper Holler, der die Texte von Wolfgang Herrndorf eingesprochen hat. Ich freue mich heute schon auf die nächste Folge von Nervensache, denn dann werde ich mit einem Betroffenen einer Hirntumorerkrankung sprechen, der uns direkt von seiner Erkrankung berichten kann und dem es, das sei vorab schon verraten, sehr gut geht. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann!
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.